Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von 3 Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Ja, heute ist die zweite Klassiker-Folge sozusagen in der Podcast-Sommerpause und mein Team und ich haben uns da einen besonders schönen Geburtsbericht herausgesucht, der uns besonders beeindruckt hat. Es ist der Geburtsbericht einer Hebamme, Miriam heißt sie, und von ihrem Partner Pascal. Und sie haben eine Geburt in Beckenendlage erlebt, die wunderbar gelungen ist. Eine äußere Wendung wurde probiert, aber hat nicht geklappt. Und am Ende war es eine wunderschöne, friedliche Geburt in Hypnose mit Beckenendlage. Und ich glaube, dass du dir hier ganz, ganz viel rausziehen kannst. Und ich glaube, dass dieser Geburtsbericht unglaublich Mut machen und empowern kann. Ich wünsche dir also in diesem Sinne ganz viel Freude mit dem Interview mit Miriam und Pascal. Herzlich willkommen im Podcast Die friedliche Geburt, Miriam und Pascal und Linnea. Ihr seid zu dritt. Und wenn jetzt du als Hörerin, als Hörer vielleicht gerade dabei bist, dann kannst du uns auch auf YouTube sehen und hast vielleicht jetzt auch Linnea schon gehört. Also es gibt eine kleine Gästin auch. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid und über eure Geburt sprechen möchtet.
Hallo Christine.
Hallo, wir freuen uns auch sehr.
Genau.
Sehr schön. Wollt ihr einfach mal starten, wie es in der Schwangerschaft war, wie ihr auf die friedliche Geburt gestoßen seid? Vielleicht auch, Miriam, du hast ja auch einen spannenden Beruf, vielleicht möchtest du mal erzählen.
Ja, genau. Also ich stelle mich einfach kurz vor, genau. Mein Name ist Miriam, genau. Ich bin von Beruf, also ich arbeite als Hebamme seit jetzt schon über 8 Jahren, genau. Auch im klinischen Kontext, genau. Und mache auch Geburtsvorbereitungskurse, Rückbildungskurse, genau. Und ich bin 30 Jahre alt und wir wohnen hier im Großraum Stuttgart, genau. Und jetzt im Sommer diesen Jahres kam unsere erste Tochter. Spontan auf natürlichem Wege aus Beckenendlage zur Welt, worüber wir im Verlauf noch sprechen, genau. Mhm. Soll ich noch kurz, willst du?
Ich kann mich auch selber kurz. Hallo zusammen, Pascal Escher mein Name, ich bin 32 Jahre alt und arbeite als Informatiker am Universitätsklinikum Tübingen, als Medizininformatiker sozusagen, bin dort am Zentrum für innovative Versorgung. Wir sind einer von 5 Standorten in ganz Baden-Württemberg. Das heißt, wir kümmern uns um digitale Lösungen für Krankenhäuser. Und genau, ich entwickle momentan eine App für die Gesundheitsakte in Tübingen.
Schön.
Schön. Auch im medizinischen Bereich, genau.
Ja, da trefft ihr euch sozusagen auch beruflich so ein bisschen.
Genau.
Ja, genau.
Was vielleicht auch noch ganz kurz dazu noch interessant ist, der Pascal hat im Rahmen seines Studiums damals eine App für Hebammen, also für die Kreislaufdokumentation, entwickelt. Ja. Genau. Und durfte die dann auch bei uns mal testen und war dann da schon bei 3 Geburten dabei, genau. Also die ich auch betreut habe, genau. Und da durfte er als Praktikant dann dabei sein. Deswegen hat er da schon so ein bisschen Einblicke in die Geburtshilfe bekommen.
Genau. Quasi mein erstes Kind, aber die 4. Geburt, wo ich dabei sein durfte.
Genau.
Krass. Ja. Also du hattest dann schon wirklich Erlebnisse und Erfahrungen. Hat dich das irgendwie geprägt, also für die Geburt deiner Tochter?
Ich würde auch sagen, auf jeden Fall, weil ich so ein bisschen so eine Vorstellung hatte natürlich, was auf mich zukommt, beziehungsweise was man sich natürlich dann auch wünscht. Also ich war bei 2 physiologischen Geburten dabei und einer Sektio.
Ein primärer Kaiserschnitt.
Eine primäre Kaiserschnitt, und dann merkt man natürlich schon, okay, was man dann lieber gerne hätte, oder sag ich jetzt mal, ja, der Kaiserschnitt ist natürlich schon eine OP, und dann wünscht man sich natürlich schon, dass man jetzt nicht irgendwie in den Kaiserschnitt reinkommt, sondern dass es auf natürlichem Wege einfach klappt.
Genau. Ja.
Und er durfte es auch richtig mit anpacken, ne? Also er durfte dann auch mit die Frau stützen in der tiefen Hocke, weil wir da noch sozusagen Unterstützung gebraucht haben. Und die Frau fand das total super. Und wurdest du schon sehr auch ein bisschen mit einbezogen. Also da gabst du die Möglichkeit.
Aber weil du auch die Hebamme warst, die Geburt geleitet hat.
Ja.
Genau. Ja, spannend. Total spannend. Und du hast natürlich, Miriam, auch super viel Geburtserfahrung, so, also schon ganz, ganz viel gesehen. Und ich höre das häufig von befreundeten Hebammen oder auch Hebammen, mit denen ich einfach Kontakt habe, dass sie sagen, sie haben eigentlich besonders Respekt vor der Geburt, weil sie natürlich ganz, ganz viel schon wissen und wissen, was alles sein kann. Also viele, hoffentlich viele schöne Erfahrungen gemacht haben, aber eben auch, ja, alles, was man jetzt sich nicht unbedingt wünschen würde. Wie war das bei dir? Wie war es, als du das erste Mal schwanger warst dann?
Ja, ja. Also ich war davon schon sehr geprägt, also vor allem auch von durchaus positiven und schönen Geburtserlebnissen, aber einfach auch von negativeren Geburtserlebnissen oder auch Dingen, die man sich einfach nicht so wünscht oder auch dem Paar nicht so wünscht. Und habe dann schon gemerkt, okay, dass ich doch schon sehr im Kopf erstmal so bin, gerade auch, als es dann losging mit der Schwangerschaft. Und also bei mir gab es nochmal so ein bisschen eine Besonderheit, du hast ja vorhin auch gefragt, so wie ich überhaupt zur friedlichen Geburt kam, genau. Also es war so, dass ich als Vorerkrankung noch eine rheumatische Erkrankung habe, also Bindegewebsrheuma nennt sich das, eine Kollagenose, was sehr selten ist. Und man wird ja heutzutage doch relativ schnell so in Kategorien, also eingruppiert, und ich kam dann recht schnell so in diesen risikoschwangeren Bereich, sage ich mal so, was mir auch durchaus bewusst war. Wo ich aber selber, also am Anfang der Schwangerschaft schon gemerkt habe, es ist ganz viel auch total physiologisch so, was mit meinem Körper und mit meiner beginnenden Schwangerschaft da so passiert. Und darauf wollte ich einfach auch erstmal so den Fokus legen. Habe dann auch so gemerkt, okay, ich brauche da irgendwie noch was, was mir da so ein bisschen hilft, da so auch vom Kopf da so ein bisschen rauszukommen. Dann hat mir eine befreundete Hebamme, hat mich dann so in der 17. Schwangerschaftswoche auf die friedliche Geburt aufmerksam gemacht. Und sie meinte, sie hat sich selber damit vorbereitet. Und sie hatte auch eine ganz rasche Geburt zu Hause. Hat dann gesagt, das wäre doch vielleicht auch was für mich. Und sie meinte dann zu mir, ich muss auch immer sie musste immer an mich denken, wenn sie sich mit einer friedlichen Geburt vorbereitet hat, weil sie meinte, irgendwie habe ich das Gefühl, eure Stimmen klingen ein bisschen ähnlich. Und dann fand ich das ganz... Okay.
Ja,
also sagt nicht jeder so, aber bei ihr war das irgendwie so. Sie hat da irgendwie so eine Assoziation irgendwie gehabt mit mir auch. Genau, und dann dachte ich, das klingt ja super spannend, jetzt muss ich erstmal auch mal reinhören. Genau, und habe dann erstmal angefangen, deine Podcast-Folgen zu hören und war da total auch begeistert, wie viele Themen du so abdeckst und mit was du dich, mit wie vielen Themen du dich beschäftigst, und habe dann gleich gemerkt, das ist toll auch für mich, und fand das aber also aus dem Privaten dann und auch aus dem beruflichen Kontext oder so, fand ich das super spannend, und auch dann dachte ich, da muss ich irgendwie näher mich mit befassen, so. Und dann, wie gesagt, habe ich erstmal deine Podcast-Folgen gehört und fand da auch deine Stimme gleich sehr sympathisch. hörst du bestimmt auch nicht zum ersten Mal.
Naja, die mir folgen und meine Sachen machen, die mögen natürlich dann auch die Stimme.
Ja. Und dann habe ich mich in der 22. Woche auch dazu entschlossen, deinen Kurs zu buchen, und habe mich dann gleich total gefreut und fand es auch total toll, wirklich die verschiedenen Module wirklich mir auch nochmal anzuschauen. Da wusste ich natürlich so aus mit meinem Hebammenhintergrund schon viel, sage ich mal, so von den Grundlagen, die du da ja auch behandelst, so. Aber fand, das tat mir trotzdem auch total gut, also mir selber auch die Module nochmal so anzuhören und weil ich fand,
aus so einer anderen Sicht ein bisschen, ne? Also nicht so aus der Hebammenperspektive, sondern so als werdende Mama einfach für dich, ne?
Ja. Genau, richtig. Ja. Total so. Das war wirklich. Und habe dann auch gedacht, das ist irgendwie nochmal eine ganz neue Art. Auch der Geburtsvorbereitung war das so für mich. Und da ich ja selber auch Geburtsvorbereitungskurse gebe, so war das dann auch nochmal total spannend. Wo ich auch so schon selber auch in meinen Kursen manchmal auch gedacht habe, oder auch wenn ich natürlich Frauen begleite, es gibt ja ganz unterschiedliche Frauen, ne? Und manche haben doch auch mehr Ängste und Sorgen. Und wo ich auch immer dachte, es ist wichtig, auch genau die Frauen nochmal abzuholen, so. Wo ich manchmal selber auch gemerkt habe in den Kursen, dass da manchmal gar nicht so, dass da gar nicht so der Raum ist schon dafür da, so, aber wir haben so viele Themen, die wir auch so in den Kursen abhandeln wollen und müssen ja auch jeder Frau so ein bisschen gerecht werden, so, wo ich dachte, für manche wäre es schon toll, wenn es da einfach, wenn es da nochmal mehr wirklich eine intensivere mentale Vorbereitung gäbe, so, das wird, glaube ich,
absolut
so.
Genau. Ja, absolut. Also mir hat auch wirklich in meiner ersten Schwangerschaft überhaupt das Grundwissen gefehlt, dass überhaupt eine mentale Vorbereitung wichtig ist oder dass der mentale Zustand auch mitentscheidend ist für die Geburt. Nicht allein, aber einen großen Teil ausmacht. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Das hat mir total gefehlt in dem Geburtsvorbereitungskurs, den ich damals besucht habe.
Ja, das glaube ich, ja. Ja, da ist der Fokus manchmal dann, ne, auf was ganz anderem auch so.
Ja, ganz anders, ja.
Doch, und noch vielleicht kurz genau zu meiner persönlichen Erfahrung so mit der sogenannten Risikoschwangerschaft, die ich dann ja sozusagen auch hatte, war dann auch recht schnell so das Thema, von meiner medizinischen Betreuung, die ich selber sozusagen dann auch hatte, hieß es dann relativ schnell, ja, 39 plus 0 würden wir schon ganz gern einleiten. Das ist eigentlich so, ja, der Standard. Und wo ich dann gemerkt habe, da kann ich gar nicht so ganz mitgehen, weil es gibt leider, sag ich mal, im deutschsprachigen Rahmen, ich glaube auch, ja, im englischsprachigen Rahmen, gar keine aktuelle Leitlinie so für die Betreuung von Frauen mit rheumatischen Erkrankungen. So, das sind einfach so, es gibt einfach so wenig Fälle, und da habe ich dann gedacht, ach, genau deswegen müssen wir eigentlich so individuell einfach gucken und wirklich genau uns den Einzelfall anschauen. Das war mir einfach sehr wichtig. Und dann habe ich innerlich immer gemerkt, ich kann da so nicht mitgehen, so auch so im Kopf dieses 39 plus 0 gibt es dann die Einleitung, einfach so, weil es halt der Standard hier ist. Und habe dann selber gemerkt, ich möchte eigentlich nur eine Geburtseinleitung, wenn es wirklich eine dringende oder halt einfach eine klare Indikation dafür gibt. Und habe dann selber gemerkt, meine Schwangerschaft verläuft so physiologisch. Also es war wirklich immer alles, die Kleine war im Normbereich vom Gewicht.
Genau, physiologisch nochmal ganz kurz für alle, die jetzt nicht so im medizinischen Bereich sind, ist eben das Gegenteil von pathologisch. Also nicht das Krankhafte, sondern das natürliche Gute sozusagen, so wie es sein soll.
Genau, richtig. Ja. Danke, Christine. Wenn du manchmal das noch ein bisschen erklärst, genau, ich bin da manchmal sehr in meiner Fachsprache. Ja.
Genau.
genau. Ja, also, und da habe ich dann selber so in der Schwangerschaft schon die Erfahrung gemacht, dass bei mir eigentlich alles total physiologisch verläuft. Also sie war immer ganz genau oft auch auf der Wachstumskurve und ich habe mich selber total wohl gefühlt, hatte auch eigentlich ein ganz gutes Vertrauen doch so, dass es auch meinem Kind gut geht. Und bei den rheumatischen Erkrankungen gibt es halt manchmal das Risiko, dass die Plazenta zum Ende hin nicht mehr so gut durchblutet ist, also eine sogenannte Plazenta-Insuffizienz, oder dass das Baby einfach nicht so ganz oder so asymmetrisch wächst, also nicht so ganz normal, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Genau, und da war bei mir aber einfach alles völlig, völlig normal und ich hatte damit überhaupt keine Berührungspunkte, sage ich dann mal so. Und das hat mich aber schon innerlich auch gestresst so. Und dann kam schon auch so das Thema auch nochmal hoch, was ich auch viel mit dir dann so besprochen habe. Schon so diese Angst einfach vor voreiligen, oder auch unnötigen, sage ich jetzt mal, Interventionen, so, die es ja auch einfach manchmal gibt. Wo ich jetzt auch schon ganz dankbar für die S3-Leitlinie bin. Da hattest du, Christine, auch schon eine ganz tolle Podcast-Folge zugemacht mit der Christiane Schwarz. Ja, genau.
Ja.
Habe dann so gemerkt, okay, ich brauche einfach irgendwas, was mir da einfach auch noch so ein bisschen, was mir hilft, mehr bei mir zu bleiben. So.
Ja.
Und da kam dann, wie gesagt, deine Methode, die friedliche Geburt, einfach genau passend zum richtigen Zeitpunkt so. Also da bin ich auch meiner Hebammenfreundin ganz dankbar, die mich darauf aufmerksam gemacht hat. So. Und dann war ich tatsächlich recht schnell Feuer und Flamme so und habe mir dann, wie gesagt, alles so, die ganzen Module nochmal angeschaut auch und angehört. Und es tat mir dann auch gut, mal selber so in die Schwangerenrolle eigentlich wieder zurückzugehen und nicht und so von der Hebammenrolle auch so ein bisschen wegzukommen.
Ja, das ist so wichtig. Also das ist gerade eben für Hebammen und für Gynäkologinnen, es ist total wichtig, da die Rollen auch wechseln zu können und die wirklich dann auch abzulegen, die eine, gerade wenn es dann zur Geburt kommt auch.
Mhm. Genau. Das war schon was du auch gemerkt hast, ne? So, dass so ein bisschen Thema war. So.
Wenn man so viel weiß, ist natürlich auch nicht vorteilhaft. Ja. Weil man kennt halt einfach zu viele Fälle, wo irgendeine Kleinigkeit war, die keinem aufgefallen ist. Und da ist die Berufserfahrung manchmal auch nicht immer nur von Vorteil, sag ich jetzt mal.
Ja.
Genau. Gerade weil es eben auch so wichtig ist, nicht so im Kopf zu sein bei der Geburt selber dann, ne? Also vorher natürlich, damit nicht so Ängste entstehen unnötigerweise. Und dann für die Geburt ist es halt wichtig, dass wir nicht so im Denkhirn sind, das erkläre ich ja auch im Podcast, vor allem auch in den ersten Folgen. Also wenn da jetzt nochmal jemand nachhören möchte, wie jetzt, man soll nicht so viel denken bei der Geburt. Aber das ist tatsächlich so eine der Grundlagen der friedlichen Geburt, wirklich wieder ganz Säugetier eigentlich zu werden und dem Instinkt zu folgen. Und wenn, genau wie Pascal, wie du es gerade gesagt hast, ne, wenn man so viel dann weiß, dann fängt man natürlich auch an zu analysieren, auch unter der Geburt, es passiert so leicht. Wenn man da eben dann Tools an der Hand hat, wie man abschalten kann sozusagen oder sich wirklich auf die Geburt einlassen und konzentrieren kann und dieses ganze Fachwissen mal so zur Seite zu schieben, dann ist das einfach hilfreich und kann das erleichtern. Ne? Wie war das für dich, Miriam?
Ja, total. Also was da auch wirklich, ich glaube, für uns beide, was du auch super fandest, so das, was du auch erklärt hattest, so mit, oder so hast du das veranschaulicht mit dem Elefanten und auch der Maus, ne? So die Maus, die ja so im Denken ist und einen immer wieder so ein bisschen auch, ne, ablenken
das
will.
Das Bewusstsein, irgendwie. Genau, dafür steht die.
Genau, genau, das Bewusstsein, genau. Und der Elefant ja für das Unterbewusste, ne? Wo dann eigentlich toll ist, wenn der uns dann nachher während der Geburt, ne, in die richtige Richtung sozusagen.
Der kann gebären. Der weiß, genau, wie das geht.
Ja, genau. Ja. Und so die Maus, sage ich mal, in meinem Kopf oder so, war schon auch so ein bisschen das Thema. Ich weiß natürlich auch gerade so im Klinik-Setting, so ist natürlich auch mal so ein wirtschaftlicher Druck und auch die Forensik, ne, so, das ist natürlich auch ein großes Thema. Also, aber da auch, deswegen bin ich auch der S3-Leitlinie so dankbar, so dieses auch nicht vorschnell was tun, ne? Also eingreifen so. Ja, also genau. Das war, glaube ich, fast noch ein größeres Thema für meinen Kopf oder für mich so, als das Thema, oh, was könnte denn Pathologisches passieren? Also das war gar nicht so groß. Ne? So, genau. Gerade weil mir auch mein Körper eigentlich so gezeigt hat, hey, das geht so gut. Also ne? Das ist... Es geht so physiologisch, ja.
Genau. Und konntest du so Ängste, also du hast ja jetzt gerade so ein bisschen beschrieben, ne, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, dir auch so ein bisschen Angst gemacht wurde, also dass irgendwie alle so Risikoschwangerschaft so ein bisschen drauf geschaut haben und so. Hat dir das geholfen, regelmäßig die Hypnosen zu machen? Bist du dadurch so ein bisschen auch entspannter geworden? Also konnte das so ein bisschen Ängste abbauen auch?
Total. Also tatsächlich war das wirklich, also einerseits hat mir sehr viel auch geholfen mit meiner Hebamme oder mit meiner betreuenden Hebamme, auch Freundin, auch viel zu sprechen, so. Natürlich auch mit dir und so, weil du mittlerweile auch sehr viel verstehst, so von dem. Ja.
Gefährliches Halbwissen.
genau. Und dann war es aber für mich echt immer wie so ein Anker, tatsächlich auch so im Alltag, so, mich wieder zurückzuziehen, auf mich zu besinnen, also wirklich mir auch so die Zeit für mich und meinen Körper und auch mein Geist so zu nehmen. Und da habe ich nämlich auch immer so gemerkt, auch gerade, ich habe oft auch so die tiefe Bauchatmung, also da hast du ja auch so eine kleine Anleitung, sage ich mal, ne, so die man machen kann. Das hat mir auch total viel geholfen, da wirklich, weil ich da richtig gemerkt habe, okay, ich bin sehr bei mir so. Und in den Momenten habe ich auch immer so gefühlt, hey, es ist doch alles gut, so, es ist doch alles in Ordnung, ja.
Genau, weil man eben bei den Hypnosen gut mit seinem Unbewussten in Kontakt ist, also mit diesem Elefanten, und dieser Elefant weiß halt, ne, ist gerade irgendwas oder ist nichts. Also es kann auch sein, dass man dann vielleicht ein mulmiges Gefühl bekommt und dann sollte man vielleicht nochmal nachschauen lassen, ist alles wirklich in Ordnung, oder manchmal sind das halt auch Ängste, die unbegründet sind, die man dann auch wieder auflösen kann. Also es ist auch so ein Arbeitsprozess, der dann angeregt werden kann. Und genauso kann es eben sein, wenn man sonst vielleicht ein bisschen Ängste von außen gemacht bekommt, die eigentlich keinen wirklichen Grund haben, weil alles gut ist, dann kann es gut sein, dass man in der Hypnose einfach auch spürt, ich spüre mein Kind, ich spüre meinen Körper, es ist alles gut, ne? Und das ist natürlich dann total toll.
Ja. Total, ja, genau. Mhm. Das war wirklich, tatsächlich wirklich immer so ein Anker im Alltag so. Also das war echt, das tat mir wirklich sehr gut, ja.
Ja. Wie war das denn, als du irgendwann gesagt hast zu Pascal, du übrigens, da gibt es so eine App.
Genau.
Also war das, Pascal, war das für dich sofort interessant oder hast du erstmal so gedacht, was soll das denn sein oder so?
Ich muss schon durchaus zugeben, dass ich ein bisschen skeptisch war am Anfang, weil es man hört halt viel und es gibt in dem Bereich, glaube ich, auch sehr viel, was dann vielleicht ein bisschen esoterisch ist oder in so eine Richtung geht, wo ich jetzt gewusst hätte, wo ich jetzt nicht so viel damit anfangen kann. Was mich so ein bisschen gut abgeholt hat, war einfach die Art und Weise, dass du es auch ein bisschen so naturwissenschaftlich machst oder einfach ein bisschen, ja, also so die Physiologie und die ganze Psychologie da auch dahinter. Und das war dann eher so ein bisschen was, wo ich dann wusste, okay, das ist, hat auch, ja, weiß ich nicht, eine gute Basis einfach für das, was da vermittelt wird. Und es ist nicht so, ja, spirituell irgendwie in der Richtung. Und an der Stelle hat's, ja, wir haben dann auch eine Folge angeguckt, wo es um die Sportpsychologie geht. Und für uns ist es natürlich, weil wir auch Sport machen, ist es dann irgendwie schon ein bisschen, sag ich mal, naheliegend, wenn man dann so merkt, okay, es ist einfach diese mentale Vorbereitung, wenn man es jetzt auch auf den Sport vielleicht überträgt, auf so einen Wettkampf, wo man dann sagt, man muss sich da halt vorbereiten, man muss die Schritte durchgehen, immer wieder. Man weiß halt, es kommt halt dieser Tag, wo man dann ja bereit sein muss und wo man dann halt weiß, wenn man es oft genug gemacht hat, dann ist es eigentlich nur ein Fuß nach dem anderen und ja, dann ist es eigentlich nur eine Wiederholung von dem, was man schon oft geübt hat und das kommt dann einem sehr vertraut wieder vor und ja, das war dann irgendwie auch schön, wenn man dann so weiß, okay, das Ziel ist dann quasi die Geburt, der Zieleinlauf ist so die, ja, die letzte Phase, wo das Kind geboren wird und dann ist es ja auch geschafft. Von dem her.
Ja, das ist, ja. Also dich konnte so die Sport, das Bild vom Sport ganz gut abholen da, ne?
Ja, doch, total.
Auch immer so der Vergleich mit Marathon so, ne? Also das ist schon das, war mir als Hebamme schon auch immer so ein bisschen vertraut. Also ich habe das manchmal auch so versucht, so damit so ein bisschen zu vergleichen und auch mit so einer Bergtour so, ne? Das, das ist ja auch so, dass man nicht direkt ganz oben zum Gipfel gucken soll, sondern wirklich erstmal auf jeden Schritt, so der kommt. Aber das hat mich dann auch persönlich nochmal total darin so bestärkt oder auch mein Glauben darin bestärkt, so als ich dann deine Methode, in dem ich erlernt habe,
toll. Ja. Und habt ihr auch viel zusammengeübt oder hast du es mehr alleine gemacht für dich, Miriam und Pascal, du hast dann eher so die Anker mal gesetzt oder so, oder fandest du es auch für dich dann ganz spannend und hast mal gedacht, ach Mensch, für die und die sportliche Leistung, vielleicht mache ich da doch mal das Mentaltraining aus dem Audiobereich oder so, hast du es auch für dich genutzt, weil du hättest ja machen können oder kannst du immer noch machen, ne?
Genau, also die Partnermeditation habe ich durchaus genutzt, die finde ich auch immer noch total schön. Ja, die habe ich auch einmal im Urlaub genutzt, als wir an einem großen See waren und das war echt sehr schön irgendwie. Das hat mir auf jeden Fall auch viel gebracht oder geholfen. Ich muss zugeben, bei der Ankersetzung war es immer so ein bisschen, da muss ich immer dran erinnert werden, da bin ich jetzt nicht so der Fleißigste
gewesen.
Ja. Da war es immer ganz gut, dass Miriam dann immer gesagt hat, die Geburt kommt näher, wir sollten das mal wieder machen. Und dann nicht so diszipliniert, dass ich das selber immer dran denken würde. Aber die Meditationen waren toll, ja, für die Partner und diese Elefanten-Maus-Sachen haben wir auch zusammen ja dann angeguckt.
Genau, so ein paar Grundlagenmodule haben wir auch nochmal zusammen angeschaut. Da hast du ja auch eins extra auch für einen Partner, ne? Oder halt für beide zusammen.
Weil ich so gemerkt habe, dass manchmal die Partner Schwierigkeiten haben, so einzusteigen. Also weil ja oft dann die Schwangere sich einfach schon eine ganze Weile damit auseinandersetzt, ne, und ist dann langsam darauf gestoßen, hat schon angefangen, ein paar Podcast-Folgen sich anzuhören, hat schon von einer Freundin zum Beispiel gehört, das ist toll oder so. Und oft ist es dann eben so, dass die Partner nicht so ganz mit im Boot sind, sozusagen noch nicht auf der gleichen, mit den gleichen Informationen sozusagen einfach startet, ne, sondern so ganz unbeleckt und denkt, ja Gott, was ist das denn jetzt Komisches? Und dann hilft es halt total, einfach mal so ein kurzes, knappes Video zu haben. Oder ich habe auch eine Podcast-Folge dazu, ne, wo es einfach so ist, hey, das ist jetzt wirklich nur, sind jetzt nur 10 Minuten oder nur Viertelstunde, ne? Und dann hast du eigentlich das wirklich schon mal so umrissen, dass du weißt, warum das vielleicht für deine Partnerin sinnvoll sein kann, das zu machen.
Ja. Ja, ich glaube, auch da ist es schon auch so der Punkt, der Partner ist ja eigentlich vorher immer noch bis zum Tag der Geburt irgendwie am Arbeiten, so, ne? Also noch so ein bisschen so in einer anderen Welt. Mhm. Und ich war zum Beispiel im Berufsverbot, ich hatte schon relativ frühzeitig auch dann viel Zeit, so mich damit zu beschäftigen, aber aber das ist, ich glaube, ja.
Es einfach. Ist halt schwieriger. Für Männer verändert sich viel weniger. Mhm. Es ist einfach, man spürt es körperlich natürlich keine wirklichen Unterschiede. Und das wirklich da mal diesen, das, ja, bei einer Frau wächst das quasi mit, man wächst mit rein und beim Mann ist es so, ist ein bisschen abstrakt noch.
Ja. Ja, und ich glaube, bei uns war natürlich auch noch so das Thema, dass du ja auch immer gesagt hast, okay, Miri, die ist Hebamme, so, die kennt sich aus, ne, so, und, so in dem Sinne, da konnten, ne, das, und da war es aber wiederum auch gut, so ein paar von deinen kurzen Grundlagenmodulen sozusagen zu sagen, hey, komm, aber das gucken wir uns jetzt zusammen an, so, ne, also, das war da, und, oder einen Geburtsvorbereitungskurs haben wir auch gemacht, ne, so ein Flashkurs,
Ja, total gut. Ja, und dann war es ja so, dass sich Linnea dann in die Beckenendlage gedreht hatte oder gar nicht erst umgedreht hat, ne? Erzählt mal davon.
Ja, dann kam wirklich dann so in der 32. Schwangerschaftswoche nochmal eine neue große Herausforderung, die dann auch den Fokus mehr darauf gerichtet hat und auch wegkam von meiner Risikoschwangerschaft sozusagen mit der rheumatischen Vorerkrankung so. Genau, also es war so, dass Linnea sich am Anfang schon mal auch in Beckenendlage gedreht hatte. Und das ist ja da so, dass die Kleinen im Bauch hier wirklich noch ganz viel Purzelbäume machen. Und und da war das aber immer schon so, auch wenn sie da mal in Beckenendlage lag, hat das bei mir irgendwie so ein ganz spezielles inneres Gefühl, so ein bisschen so ausgelöst, wo ich dann schon so dachte, was wäre denn eigentlich, wenn sie so liegen bleibt? So. Und vorher hatte ich mich damit noch gar nicht so wirklich befasst. Naja, aber dann hatte sie sich wieder in Schädellage gedreht. Und dann war es aber so, in der 32. Woche lag sie dann wieder mit dem Popo nach unten. Und dann ist es ja oft so, dass man schon, oder ich weiß das ja auch aus meiner praktischen Erfahrung, dass sich die Babys auch danach noch, dass sich danach auch noch einige drehen, so. Und dass man auch oft sagt, wenn sich das Baby vorher schon immer hin und her gedreht hat, dann wird's mit großer Wahrscheinlichkeit zum Ende hin auf jeden Fall den Weg sozusagen so finden und mit dem Köpfchen unten liegen. Aber bei uns war es einfach ganz anders und sie blieb dann ab der 32. Woche so. Genau. Mhm.
Wenn es dir wie mir geht und du vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen mit Online-Kursen gemacht hast, in meinen Kurs kannst du kostenlos reinschnuppern und bekommst das ganze erste Modul freigeschaltet. So kannst du für dich rausfinden, ob du dich von meiner Art abgeholt fühlst. Ergänzend empfehle ich dir einen Blick in die Erfahrungsberichte. Dort findest du hunderte unzensierte Berichte von Teilnehmerinnen meines Kurses. Alle Links in den Shownotes. Und jetzt weiter mit der Folge.
Und dann...
Das war auch in deiner Vorbereitung dann schon ein gewisser Bruch. Also es war schon so ein bisschen, da konntest du plötzlich den Elefant, glaube ich, nicht mehr so bewegen. Das war dann irgendwie so, weil natürlich die Erfahrung dann auch ein bisschen mit reingespielt hat und weil du dann halt wusstest, für dich war klar, eigentlich willst du keinen Kaiserschnitt und...
Ja, also natürlich, wenn es irgendwie eine Notwendigkeit gibt, natürlich bin ich da ganz offen, aber natürlich erstmal wünscht man sich auch die natürliche Geburt. Und auch, ich wollte ganz gern mit meiner Hebamme des Vertrauens auch in der Klinik gebären, wo ich arbeite. Da war dann auch schon relativ schnell klar, dass das so nicht funktionieren wird. Und ich wusste ja auch, dass es einfach sehr wenig Kliniken überhaupt in Deutschland gibt, dass Frauen ermöglichen, dass sie auf natürlichem Wege ihr Baby aus Beckenendlage gebären können. Und da kam schon gleich so ein bisschen natürlich dann der Kopf, die Maus wieder mehr mit rein, weil ich dann auch viel organisatorisch schon so ein bisschen angehen musste. Dann kam nämlich auch für uns das Thema, in der 32. Woche, dann habe ich natürlich erstmal so ein bisschen indische Brücke und auch Moxen. Also wir haben ein paar Dinge versucht die Wochen vergingen dann aber relativ schnell und dann kam noch das Thema, wollen wir eine äußere Wendung probieren, also versuchen, dass man von außen mit Handgriffen sozusagen am Bauch das Baby zu einem Purzelbaum versucht zu überreden oder wie auch immer. Ja. Genau, oder Rückwärtssalto, genau. Vorwärtsrolle oder Rückwärtsrolle. Und da gehen ja auch so ein bisschen die Meinungen auseinander, ob man das überhaupt versuchen möchte, ne, dem Kind sozusagen so einen Anstoß zu geben. Vielleicht braucht es auch nur diesen kleinen Anstoß oder ob man eher sagt, nee, man lässt das Kind so. Das hat auf jeden Fall seinen Grund, ne, dass es sich so gedreht hat und dass es sich nicht mehr anders drehen möchte. Mhm, genau. Und eigentlich sagt man schon so ab, ja, in der Regel 36 plus 0 Schwangerschaftswoche bis, glaube ich, spätestens 38 plus 0. Also das ist so der Rahmen, wo man oft halt, wo ein guter Zeitpunkt ist für die äußere Wendung. Und da mussten wir uns relativ schnell dann auch so damit befassen und auch entscheiden, ob wir das machen möchten oder nicht. Genau, und auch in welcher Klinik, genau. Und wir haben hier, wir wohnen ja hier im Großraum Stuttgart, auf den Fildern sozusagen, und hier gibt es die Filderklinik, wo wir dann auch letztendlich, genau, Linnea zur Welt gebracht haben. Oder ich, ja, wie auch immer man das sagt, oder wir. Genau. Genau, und die bieten auch sozusagen den Versuch der äußeren Wendung an. Und dann haben wir letztendlich gesagt, okay, wir probieren es. Aber auch wirklich, ja, minimalinvasiv. Also so, wenn wir merken, okay, sie will einfach nicht, dann hören wir auch recht schnell auf. Genau. Ja. Ja. Und der Versuch ist dann aber nicht geglückt.
Ja. Genau. Ja, wobei man dazu sagen muss, wir hatten es irgendwie auch im Gespür so ein bisschen. Also manchmal hat das so ein gewisses... Ja, so eine Vorahnung, was da passieren könnte. Und irgendwie haben wir gedacht, nee, so. Also es lief alles bis dahin so reibungslos und irgendwie sagt dann so das Gefühl, nee, so einfach wird es jetzt nicht sein. Also wenn es jetzt die Herausforderung bekommen, Beckenendlage, dann, also irgendwie, es war so ein bisschen unausgesprochen, aber so, also ich habe mir jetzt nicht vorstellen können, dass das sofort funktioniert irgendwie. Es war irgendwie ziemlich so eine Vorahnung.
Ja.
Und ja, und dann haben sie es in der Klinik auch ja dreimal probiert. Ich glaube, zweimal vorwärts, einmal rückwärts.
Sogar dreimal Rolle vorwärts, oder zweimal dreimal Rolle rückwärts, okay. Aber
ja. Ach, Wahnsinn. War das nicht gut.
Und ich habe dann auch gemerkt, so, nee, mein Körper, oder ich sage jetzt auch, nee, das fühlt sich nicht mehr gut an. Also es war überhaupt nicht schmerzhaft oder so. Das ist ja manchmal auch so, dass da auch Frauen Angst haben, dass das irgendwie sehr, sehr unangenehm ist. Aber das war wirklich natürlich alles gut gemacht, sage ich mal so, aber sie wollte einfach nicht. Und genau, ja. Und dann war klar, okay, da war ich dann schon 37 plus 0.
Ja.
So, genau. Und dann war klar, okay. Also für mich war immer eigentlich klar, ich will das probieren auf natürlichen Wege. War erstmal dann so das Thema, okay, ich muss mich jetzt von dem Gedanken verabschieden, mit meiner Hebamme des Vertrauens sozusagen die Kleine zu bringen. Ich muss mich darauf einlassen, ja, mit Hebammen und auch Gynäkologinnen, die ich nicht kenne, so.
Ja.
Genau, und du hattest bei der Filderklinik aber schon auch, du hast mich da immer sehr bestärkt und motiviert und gesagt, hey, das ist doch gut, wir haben die Klinik hier direkt ums Eck. Das soll vielleicht jetzt so sein, das ist doch toll.
Ja.
Genau. Da muss man vielleicht dazu sagen, wir waren ja auch noch in einer anderen Klinik, und wenn man schon merkt, dass dort die Bereitschaft, eine Beckenendlage normal zu gebären, gar nicht, also das, man merkt das dem Personal schon an, wenn die da nicht überzeugt sind oder also sie bieten es einem so ein bisschen an, sagen, wir haben eine Person, die das machen könnte, wenn der zufällig Zeit hat und im Haus ist, und dann könnte das klappen. Aber wir machen vorsorglich schon mal den Kaiserschnitttermin, so nach dem Motto.
Ja.
Und das ist natürlich auch für dich sehr schwierig, weil das ist schon eine gewisse Intervention, weil dann halt einfach wieder so eine Entscheidung einfach abgenommen wird. Man hat da irgendwie in dem Fall plötzlich kein Mitspracherecht oder wenig Mitspracherecht. Also man muss sich quasi darauf verlassen, dass es irgendwie funktioniert.
Ja, dass die Umstände halt vor allem auch, ne, so nicht nur kein Mitspracherecht, sondern man ist so dem ausgeliefert im Grunde, wie da das Prozedere ist, ob halt diese Person, die da unterstützen könnte, halt gerade zufällig Dienst hat oder nicht. Das ist ja schon sehr, also ein komisches Gefühl irgendwie, ne. Und in der Filderklinik war es aber so, dass die damit offen umgegangen sind und gleich gesagt haben, das ist kein Problem, das machen wir hier gerne. War das da so, oder?
Genau. Also es war dann wirklich so in diesen 2, 3, 4 Wochen, sage ich mal so, wo es wirklich für mich war, es dann die mental riesig und große Herausforderung, und sag mal, meine betreuende Hebamme und so und auch eine Hebammenfreundin, die haben mich immer sehr bestärkt auch, und da kam auch gesagt, hey, das wird gut klappen und so, ne? Aber dann habe ich halt den Termin in der Filderklinik auch vereinbart, und es war vorher schon auch so, dass viele auch so im betreuenden Umfeld oder auch so gesagt haben, ja, stell dich schon mal auf die Sektio ein, ne? Freunde dich lieber mal, also mit dem Kaiserschnitt, freunde dich lieber mal damit an. Und da habe ich ihnen dann nicht so gedacht, nein, das passt einfach so nicht. Das will ich auch so nicht. Und in der Filderklinik hatte ich dann einen Termin bei einer Hebamme und einer Gynäkologin. Und die haben mich total wirklich erstmal als Person richtig wahrgenommen und mich wirklich gefragt, was, die erste Frage war wirklich, was möchte ich? So, was ist mein Wunsch? Und da habe ich mich total abgeholt gefühlt. So, und dann haben sie natürlich auch mit mir ein paar wichtige Fakten sozusagen besprochen. Also für die Beckenendlagengeburt ist es ja, gibt es ein paar Voraussetzungen auf jeden Fall, die gegeben sein müssen, dass man das auf natürlichem Wege probieren kann. Und die Voraussetzungen waren alle gegeben. Also die Plazenta war an einem richtigen Ort sozusagen, an der Hinterwand der Gebärmutter. Wir hatten genügend Fruchtwassermenge. Die Kleine war vom Gewicht genau passend. Also der Kopf und der Abdomen, also der Bauchumfang, waren relativ ähnlich.
Super.
Genau, das sind einfach so wichtige Voraussetzungen, wo ich natürlich auch sage, das muss auf jeden Fall einfach gegeben sein. Ne? Also ich bin niemand, der sagt, einfach so probieren, ne? ohne einfach gewisse Dinge so abzuklären. Genau, und das war alles gegeben. Und vorher wurde mir auch noch so ein bisschen auch wieder Angst gemacht, so man müsste mein Becken komplett austasten von oben bis unten, damit man gucken kann, ob das geht. Aber da waren die in der Filderklinik auch, die haben mich wirklich komplett so als Person angeschaut, haben natürlich auch einmal eine Untersuchung durchgeführt, aber ja, also haben gleich gesagt, wir probieren das und die Voraussetzungen sehen gut aus, sind gegeben und wir können immer noch abbiegen. Also wir können immer noch. Den anderen Weg gehen, so, ne?
Das ist ja so häufig so, ne? Genau, es ist so häufig so, dass auch bei anderen, in anderen Bereichen oder so, ne, dass ich das häufig höre, dass Hebammen auch sagen, ja, man kann dann ja immer noch, ne? Also zum Beispiel, wenn die Angst besteht, dass das Baby vielleicht zu groß sein könnte oder so, und da irgendwie so ein Missverhältnis sein könnte zwischen Kind und Becken der Mutter oder so, dann kann man immer noch dann auch wechseln zu einer Bauchgeburt, ne? Ja.
Genau. Und da ist ja dann auch wieder das Thema, dass es eigentlich jedem Baby, also wenn es die Möglichkeit gibt, eigentlich die Chance gegeben werden sollte, dass es einfach ein bisschen, auch dass die Hormone richtig wirken, also dass es auch ein bisschen Wehen oder Wellen, ne, in dem Sinne auch spürt, um einfach so auf die Welt hier draußen auch vorbereitet zu werden. So. Und klar, auch da gibt es manchmal einfach Dinge und Gründe, ne, die einfach zeigen, das geht nicht. Dann muss man einfach den anderen Weg gehen, aber wenn es die Möglichkeit gibt, ist das auf jeden Fall total förderlich so. Ja,
absolut.
Genau, ja.
Ja, und wie war dann die Geburt?
Ja.
Unvorbereitet, glaube ich, so ein bisschen.
Unerwartet.
Unerwartet. Ja.
Unerwartet.
Nicht unvorbereitet, unerwartet, ja.
Ja. Also ich muss dazu sagen, ich habe ganz oft zum Pascal gesagt, es ist ja unser erstes Kind und mit großer Wahrscheinlichkeit wird alles erstmal relativ lang dauern. Also gerade so die erste Phase, die Latenzphase, die stell dich eher mal auf eine längere Geburt ein. Wir haben dann ganz viele Snacks natürlich auch eingepackt und so Dinge, ne, die man im Kreis gut brauchen kann. Letztendlich, also gerade auch das vielleicht noch ein Punkt, wir haben uns auch noch einen ganz tollen Vortrag angehört von einem Gynäkologen aus Österreich. Vielleicht können wir das auch in die Shownotes oder so
gerne
reinpacken. Das war für mich auch nochmal gut, auch gerade so auf fachlicher Ebene, sage ich mal, in der Vorbereitung. Der hat ganz toll einfach auch zum Thema Beckenendlagen und Spontangeburt da referiert. Und der hat aber auch gesagt, in der Regel ist es schon oftmals so, dass die Beckenendlagengeburten noch einen Tick länger dauern. Und das war schon auch was, wo dann wieder so mein Kopf, so was ich so im Kopf hatte, wo ich mich erstmal so drauf eingestellt habe. Genau, und dann war es so, dass ich eines Morgens so ein bisschen Ziehen gespürt habe und ich hatte vorher bis dato nie Vorwehen oder irgendwie Übungswehen. Einen Tag vorher waren Pascal und ich noch, haben wir noch einen recht großen Spaziergang gemacht, waren viel draußen und so und haben dann noch gar nicht daran gedacht, dass am nächsten Tag unsere Tochter zur Welt kommt.
Okay.
Genau, und dann ging es morgens ein bisschen los. Dann habe ich mich aus dem Schlafzimmer geschlichen und bin dann ein bisschen hier rumgetigert und habe mich nochmal hingelegt, konnte dann aber nicht direkt wieder einschlafen und bin dann erstmal duschen gegangen. Und ich war zu dem Zeitpunkt immer noch der festen Überzeugung, da ist, glaube ich, auch kommt auch so mein Hebammen-Hintergrund dann wieder so rein. Ich habe bis dato gedacht, das, das ist jetzt noch nicht die Latenzphase oder die Beginn der Eröffnungsphase, sondern das sind jetzt einfach Vorwehen, die da kommen. Und deswegen war ich zu dem Zeitpunkt dann auch noch gar nicht an dem Punkt, dass ich dachte, ah, jetzt starte ich mit den Hypnosen oder, ne, oder ja. Mache mir die Kopfhörer rein oder ja. Fokussiere mich schon sehr, sondern ich habe gedacht, okay, jetzt übt mein Körper so ein bisschen. Genau, bin dann duschen gegangen und habe danach gemerkt dann, okay, es wird so ein bisschen regelmäßiger. Da ich aber weiß, dass das auch Übungswehen sein können, die auch mal ein bisschen regelmäßiger kommen für 1-2 Stunden, habe ich dann immer noch nicht geglaubt, dass das vielleicht auch die Eröffnung schon ist. Genau, und fing dann doch an, irgendwann auch so ein bisschen zu atmen auch, weil ich einfach gemerkt habe, das tut mir gut, insbesondere auch die tiefe Bauchatmung. So, das war wirklich nochmal toll. Das habe ich wirklich auch in deinem Kurs nochmal gelernt, auch mehr den Fokus wirklich auf die Einatmung zu legen und nicht besonders auf die Ausatmung, weil ich tatsächlich da das in meiner Berufslaufbahn eher so ein bisschen anders manchmal auch den Frauen empfohlen habe. So. Und jetzt selber habe ich da wirklich, das hat mich doch sehr bereichert nochmal.
Ja, das freut mich.
Den Fokus nochmal anders auch wirklich auf die Einatmung zu legen. Mhm. Genau, und auch da war es dann aber so, dann war ich so ein bisschen im Wohnzimmer und war recht schnell einfach so bei mir und habe geatmet und habe dann irgendwie innerlich schon gedacht, ah, vielleicht geht's jetzt doch auch irgendwie los, vielleicht ist das der Beginn, aber so richtig wollte ich es nicht wahrhaben. Ich dachte so ein bisschen, das wäre jetzt zu schön. genau, und war dann aber sehr bei mir und habe ab dem Zeitpunkt, also zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr dann auch an die Beckenendlage gedacht oder wie jetzt mein Baby liegt, sondern einfach, okay, wenn es jetzt losgeht, mein Kind kommt jetzt dann irgendwann heute oder morgen. Aber ich war dann plötzlich, konnte ich irgendwie den Schalter umlegen und war nicht mehr so im Kopf. Also das war wirklich, toll so.
Toll. Mhm.
Und Pascal hatte dann wirklich schon, glaube ich, eine gute Vorahnung dann und hat gesagt, er macht jetzt schon mal seinen Corona-Test, er macht sich jetzt mal auf den Weg, genau, parkt das Auto schon mal vor der Tür, also so diese ganzen organisatorischen Dinge, die hattest du total gut im Blick dann. Mhm.
Du warst irgendwie noch nicht, also du wolltest auf keinen Fall zu früh im Krankenhaus sein, das habe ich hier irgendwie so angemerkt.
Ja.
Und, dann aber beim Tönen auch schon gemerkt, okay, hier ist mehr im Gange als jetzt nur.
Ja, lieber mal vorbereiten. Ja.
Und dann habe ich angefangen zu tönen, aber habe das gar nicht so zeitlich auch, also man verliert eh so das Zeitgefühl total.
Ja.
Und das hast du, glaube ich, viel mehr wahrgenommen. Ich habe, glaube ich, wenn man mich gefragt hätte, immer noch gesagt, naja, mein Körper übt jetzt ein bisschen und dabei war ich schon am Tönen und irgendwie schon auch in verschiedenen Positionen hier zu Hause. Genau, ja. Und dann haben wir meine Hebamme noch angerufen, also meine, die mich auch betreut im Wochenbett und auch vorher in der Schwangerschaft. Die hatte noch Nachtdienst und hat noch ein bisschen geschlafen und kam dann, auf die habe ich gewartet. So, und die kam dann so gegen halb eins, glaube ich, eins mittags dann vorbei und hat mich dann untersucht einmal. Und da war der Muttermund dann 3 bis 4 Zentimeter geöffnet und der gebärmte Hals ganz verstrichen. Und der Steiß hat einfach gut nach unten gedrückt, schon so.
Ja, ja.
Genau. Und das war dann der Punkt, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt geht's los. Und
ich wäre ja schon gerne früher gefahren, aber du warst auf keinen Fall zu früh im Kreißsaal stehen. Ne? Ja, und das ist ein bisschen auch so.
Ja.
So ein Hebammen-Ding, glaube ich, dann nicht zu früh und nicht beim ersten Anzeichen schon dort zu sein.
Ja,
aber.
Ja, weil man es halt auch so häufig sieht, dass Frauen auch zu früh dann einfach da sind, wieder nach Hause geschickt werden oder dann noch irgendwo da im Park spazieren gehen müssen oder Trepp auf, Trepp ab oder so. Und das kann ich schon nachvollziehen, dass man dann denkt, ach nee, lieber warte noch, bin noch schön zu Hause, gemütlich und dann.
Ja.
Fahre ich, wenn ich auch in den Kreißsaal darf. So.
Genau. Ja, und auch in der Klinik dann direkt bei der Aufnahme war es dann auch so, dass da der Muttermund dann schon 6 bis 7 Zentimeter geöffnet war. Also krass. Es war dann wirklich...
Es ging schnell.
Relativ schnell.
Das war sehr dynamisch.
Ja. Genau. Und es war wirklich so, also ich war zwischendurch schon immer mal wieder, auch dann während der ganzen Geburt, manchmal schon bin ich so... ich konnte so ein bisschen so Schalter umlegen, hatte ich das Gefühl. Also ich war zwischendurch schon ein bisschen im Kopf, aber eher einfach so auch dann als Hebamme so ein bisschen, weil ich schon auch so wusste, okay, ich bin jetzt wo ich mich nicht so auskenne, also wo ich die Leute nicht kenne. Ich wollte schon so ein bisschen auch tatsächlich, glaube ich, da so ein bisschen doch die Kontrolle mit haben. Aber das ist, glaube ich, einfach meinem beruflichen Hintergrund geschuldet. Und gleichzeitig konnte ich aber ziemlich gut immer wieder den Elefanten, sage ich mal, so machen lassen. So, also ich war, was an sich so die Geburtsdynamik auch anging, also ich war da einfach ganz bei mir und habe da tatsächlich nicht mehr dran gedacht, so, oh, jetzt ist es eine Beckenendlage, jetzt könnte es irgendwie sein, ne, dass das jetzt irgendwie was schief geht, in Anführungsstrichen, so, sondern da war ich einfach voll, okay, egal ob jetzt der Kopf unten oder der Po, ich gebäre jetzt so. Und da, glaube ich, hat mir die Vorbereitung einfach auch mit deinen Hypnosen, ne, die ganze Vorbereitung hat mir da, glaube ich, wirklich sehr, sehr geholfen. So, ja. Mhm. Genau.
Toll.
Ja. Und ja. Natürlich hatte ich mir vorgenommen, eigentlich auch mit den Kopfhörern, ne, und auch wirklich gerne Hypnosen zu hören. Und letztendlich haben wir auch immer wieder gesagt, es ging so schnell. Also wir sind recht schnell so ein bisschen überrollt dann auch worden von dieser Schnelligkeit, von dieser Geburtsdynamik so, dass wir tatsächlich da manches in Anführungsstrichen vergessen haben. Also so manche Dinge.
Was aber auch nicht schlimm ist, ne? Also was nicht schlimm ist, weil also da merke ich auch manchmal bei meinen Teilnehmerinnen, dass es so eine Unsicherheit gibt, so, ja, wann mache ich denn jetzt welche Hypnose, wie an und so, wo ich so denke, letztendlich ist es so, wenn man es gut geübt hat vorher, dann ist halt in der Wasserrutsche plötzlich Wasser drin. Also vorher hat man immer geübt, die Wasserrutsche runterzurutschen ohne Wasser. Also das sind so die Trainingshypnosen. Aber bei der Geburt ist da Wasser drin. Das heißt, der Körper lässt los und der weiß, dann kann es abrufen und braucht im Grunde auch nicht die Hypnose dann genau dann auch zu hören, weil er es auch so abrufen kann. Also den meisten Frauen hilft es und die unterstützt es halt dann noch, meine Stimme zu hören und so, und die hören es gerne. Aber es ist nicht zwingend notwendig oder so, sondern genau wie du eben auch beschreibst, ne, du hast dann oft die Zeit vergessen und hast es, ne, konntest total eintauchen in die Geburt. Und das ist ja schon die Hypnose, das ist ja schon das, was eben passiert.
Genau, total. Die Kleine wird was. Will auch was erzählen.
Ja, gerade bei den Geburten, dann möchten sie ja mitreden. Sie war ja dabei.
Genau, jetzt wird es ja spannend, genau.
Genau. Ja, erzähl, wie war es dann? Also dann warst du im Kreißsaal angekommen und dann ging es schnell weiter oder hat es dann nochmal eine Pause gegeben oder so?
Ja, also dann war es tatsächlich so, dass ich doch dann wirklich, als es dann hieß, okay, 6 bis 7 Zentimeter, da hat sich mein Kopf wieder eingeschaltet, so ein bisschen, weil es tatsächlich auch manchmal so heißt, oder es, ich auch die Erfahrung schon, die Übergangsphase, oder auch so, man sagt manchmal eine schnelle Eröffnungsphase, da ist dann manchmal die Austrittsphase umso länger, das ist manchmal schon so, und da kam wieder mein Kopf so ein bisschen, und dann habe ich gemerkt, okay, ich glaube, dann brauche ich jetzt einfach noch ein bisschen was, dass ich besser einfach auch, gerade so, dann kam dieser Gedanke schon so ein bisschen, okay, ich weiß, Beckenendlage ist ja auch nochmal auf die Austrittsphase ein bisschen länger, dann brauche ich, glaube ich, doch eine PDA. So, das habe ich dann gedacht und wusste, okay, wir sind jetzt schon so weit, wir müssen uns jetzt etwas beeilen mit der PDA. Genau, und da wusste ich aber auch vorher, das habe ich mir auch immer gesagt, da hatte ich nie so den Anspruch auch, ne, dass ich das ohne schaffen muss. Oder, genau.
Ist ja auch, ne, das ist manchmal, wozu auch, genau.
Genau, wozu auch, genau. Ne, das ist ja wirklich, das sage ich auch immer in meinen Kursen. So, und es ist ja immer so individuell. Und gerade einfach aufgrund der Beckenendlage habe ich dann gemerkt, okay, ich glaube, das tut mir gut, so, wenn ich das mache. Genau, und dann haben wir da alles vorbereitet, die Blutentnahme, und das dauert ja dann immer auch so ein bisschen. Und sind dann recht schnell in den Kreißsaal umgezogen. Und ich wusste einfach genau, was mir gut tut auch. Also ich brauchte gar nicht so viel Berührungen und hatte so einen kleinen Gymnastikball dabei und habe mir den immer hinten ins Kreuz gepackt und stand dann immer so an der Wand und habe immer irgendwie da so meinen Rücken massiert selber.
Ja.
So, und das war einfach total gut. Und auch tatsächlich das laute Tönen, also das Tönen so auf tiefen Tönen, sage ich mal, das tat mir tatsächlich sehr gut. wo du ja auch sagst, ne, das ist total unterschiedlich, ne? Also manchen
total,
ist
das gut.
Manche sind auch sehr auch leise und ganz, ne, so eher ruhig für sich. Genau. Und mir tat das tatsächlich ganz gut. Es war so ein Ventil irgendwie. Und auch da habe ich gemerkt, ich mache mir gar keine Gedanken. Ne? Ich bin einfach so
voll gut.
Wie ein Säugetier, so am Gebären, genau. Genau, und dann habe ich dann irgendwann halt noch, als alles vorbereitet war, die PDA, also den PDK noch bekommen, sozusagen hinten die Katheter. Dann muss man sich ja schon noch mal kurz ein bisschen auf die Seite legen, einfach damit einfach das Medikament, sozusagen das Mittel, gut wirken kann. Genau, und dann sind die Hebamme und auch die Anästhesistin kurz rausgegangen und einen kurzen Moment später hatte ich dann Blasensprung.
Ja.
War das Fruchtwasser grün tatsächlich so. Das ist ja manchmal auch so ein Punkt. Und dann habe ich tatsächlich aber auch dort gelernt, dass das bei Beckenendlagengeburten ein positives Zeichen ist, wenn das Fruchtwasser grün ist. Aha, genau, weil das auch wieder für eine gute Geburtsdynamik steht, dass der Steiß einfach super gut ins Becken runterdrückt, also im Geburtskanal. Und wenn der Steiß herunterdrückt, kommt automatisch so ein bisschen Druck natürlich hier auf den Popo und dann kommt automatisch Meconium raus. So.
Ah, verstehe. Das Meconium ist der erste Stuhl sozusagen, nur mal kurz noch übersetzt. Genau. Und eigentlich ist eben grünes Fruchtwasser nicht so ein gutes Zeichen, weil das bedeutet, dass das Baby eher gestresst ist und deswegen eben ins Fruchtwasser gemacht hat, sozusagen. Genau. Also Und bei der Beckenendlage durch den Druck auf den Bauch oder den Po kommt es halt dann raus, was aber ein gutes Zeichen ist dann in dem Fall. Das ist ja echt spannend. Ja.
Genau. Und eigentlich, wenn man sich vorstellt, ist dann sozusagen nur unten das Fruchtwasser grün und oben beim Kind, also so im Kopf, Gesicht, Mundbereich, sage ich mal, da ist das Fruchtwasser eigentlich noch klar. Also es ist sozusagen eher unten.
Ja.
Genau, weil man ja manchmal so ein bisschen die Sorge noch hat, dass das Baby dann, wenn es rauskommt, das Fruchtwasser, sage ich mal, das grüne Fruchtwasser aspiriert, also einzieht in die Atemwege. Genau, aber das ist da sowieso auch nicht, da gab es dann auch nicht so, sage ich mal, die Sorge. Ne?
So. Genau,
das fand ich dann ganz spannend, genau. Genau, und da habe ich dann auch gedacht, ah ja, super, ist das ein gutes Zeichen. So.
Ja. Genau. Was es gleich mit einem macht, ne? Also auch toll, also was es mit der Psyche macht, wenn da plötzlich jemand sagt, nein, das ist ein gutes Zeichen, sofort, alles, wird alles weit, kann ich mir richtig vorstellen, ne? Das ist einfach total unterstützend ist auch bei der Geburt, ne?
Genau, richtig, ja. Ja, und dann war der Muttermund schon 9 Zentimeter und ist die Hebamme nochmal rausgegangen, hat gesagt, sie kommt gleich, wir sollen jetzt erstmal nochmal kurz ein bisschen zur Ruhe kommen, so durchatmen. Und der PDK, also die PDA, hat auch noch nicht so ganz richtig gewirkt. Das braucht einfach immer ein bisschen, bis die wirklich wirkt. Und dann war es aber so, dass ich wirklich eine Minute später sofort Pressdrang hatte. Und dann kam die Hebamme gleich wieder. Genau, und dann musste ich einfach schon ganz intuitiv einfach diesem Druckgefühl nachgeben. Und ich finde unglaublich, also wie sich das anfühlt. Und das ist wirklich fast auch wie so eine Befreiung, wenn man dann wirklich auch mitschieben darf. Und mein Körper hat einfach gemacht. Also ich konnte das gar nicht so großartig beeinflussen so und ich konnte einfach wieder total mitgehen so auch. Habe dann geschoben, also dann war sozusagen schon die Austrittsphase. Genau, und dann sozusagen war auch ein bisschen mehr Personal da, ne? Das ist ja dann immer so. Einfach, davon habe ich mich aber auch erstmal nicht irritieren lassen. So, und ich durfte dann einfach schieben. Und durfte dann auch selber mal tasten. Also ich war dann im Knie-Ellenbogen-Stand. Das ist einfach gerade der Vierfüßler-Stand oder Knie-Ellenbogen-Stand ist einfach eine gute Position auch für Beckenendlagen. Und durfte dann selber mal tasten. Und das ist auch ein ganz tolles Gefühl, wo ich dann selber sozusagen schon den Popo von meinem Kind.
Also das kann man auch echt jedem eigentlich empfehlen. Also wenn man sich dazu in der Lage fühlt, das Baby selbst zu tasten, das ist ein Gefühl, was man nie wieder vergisst, finde ich. Also es ist total verrückt.
Total.
Also egal, wie erschöpft man da vielleicht ist oder also wenn man es noch hinkriegt, ich würde es total empfehlen, weil ich kann mich erinnern an das Gefühl am Finger. Ist einfach so tief hat sich das eingeprägt. Das ist
total toll. Ja, genau, doch echt. Das war wirklich und für Pascal war es tatsächlich da, so es ging alles so schnell. Also es war wirklich und für mich eigentlich auch. Also das war tatsächlich so ein bisschen was uns tatsächlich schon so ein bisschen überfordert hat, weil es einfach so schnell war, womit wir nicht gerechnet hätten. Als ich dann am Schieben war, war es dann irgendwann so, dass der Rücken von der Kleinen, der sollte sich so ein bisschen ausrotieren. Also so ein bisschen wie auch, wenn es Köpfchen vorangeht. Genau, und da wurde dann gesagt, ob ich mich nochmal kurz umdrehen könnte. Also einmal musste ich da tatsächlich kurz auf den Rücken. Und da war es tatsächlich so, ja, dass dann so ein bisschen auch unterstützt wurde mit einem so einem Handgriff sozusagen, dass einfach erstmal so der Steiß so rauskommt. Und da war es dann tatsächlich so, ja, dass das einfach, also ich hatte letztendlich eine Austrittsphase von 20 Minuten. Also das war wirklich total schnell.
Super schnell. Genau. Ja.
Und da hätte ich mir tatsächlich so ein bisschen gewünscht, einmal noch so zum Durchatmen zwischendurch eine kleine Pause so. Und die Herztöne waren auch immer gut von ihr, also gerade so in der letzten Phase, das war wirklich alles wunderbar so. Genau, und da wurde dann tatsächlich so ein bisschen auf der fachlichen Ebene mit mir gesprochen, so, dass ich mich jetzt nochmal einmal umdrehen und der Rücken sollte jetzt halt sozusagen nochmal in die Rotation kommen und so. Und das war kurz, wo ich so dachte, oh, jetzt holen die mich gerade so ein bisschen in den Kopf zurück. Also das war, ja, das war so ein bisschen schwierig, sage ich mal. Und Pascal wurde dadurch halt auch, ja, ihm wurde halt gar nichts mehr erklärt. Also so gerade dann in der Phase, das war einfach ein bisschen.
Das ist halt einfach das Problem, wenn das Klinikpersonal weiß, hier ist eine Fachkundige, dann wird halt natürlich auf einem anderen Niveau
gesprochen.
Da habe ich jetzt nur Bahnhof teilweise verstanden, um was es da geht irgendwie. Das ist, man wird dann halt auch nicht mehr jetzt gerade bei einer Beckenendlage dann nicht wirklich involviert in den Prozess. Also es war irgendwie...
Sind alle so konzentriert, ne?
Genau. Und ich war dann am Schluss auch so ein bisschen... ich habe quasi so den Zieleinlauf so ein bisschen verpasst, weil ich gar nicht verstanden habe, so, ah, okay, jetzt ist es vorbei, jetzt ist es rum. Weil einfach sehr viel dann mit dir dann irgendwie... Du wurdest dann angeleitet. Es wurde dann... Du wusstest ja auch, was das bedeutet im Prinzip jetzt nochmal...
Nochmal schieben.
So richtig verstanden hatte ich es dann nicht in dem Moment, okay, jetzt ist unser Kind da. Irgendwie. Das war sehr bizarr ein bisschen, ja.
Ja,
es war auch sehr, sehr, sehr schnell einfach ging. Also zwischen Muttermund vollständig plus Blasensprung und Kind ist da, waren es 45 Minuten oder weniger.
Krass. Ja. Wahnsinn. Und ja auch die PDA, ne, wo man eigentlich ja noch dachte, es dauert noch, deswegen brauche ich den noch.
Ja, genau. Das war wirklich auch so für den Kopf, so dass ich dachte, ich brauche die einfach für meinen Kopf. Das ist dann so, ne? Das war wirklich, also letztendlich hatte ich dann von der PDA nichts. Aber gut, das war ja auch völlig okay. Es war einfach nur so, für den Fall der Fälle, dass ich sozusagen den Katheter am Rücken sozusagen gelegt bekommen habe,
Das waren halt dann viele von diesen Vorstellungen über das, was wir im Voraus gesprochen hatten, die lange Geburt, ne, mit langer Eröffnungsphase oder es war eigentlich alles hinfällig. Also es war, also irgendwie haben wir das wir haben die Beckenendlage getroffen, was jetzt schon irgendwie ein geringer Prozentsatz ist und dann noch Erstgebärende und dann noch schnelle Geburt, das war alles so.
Alles, ne? Also eine schnelle Geburt, Beckenendlagengeburt, total unkompliziert und vorher halt eine Risikoschwangerschaft, Beckenendlage, erste Geburt auch noch. Es wird bestimmt lange dauern und schwierig werden und wer kann überhaupt das Ganze begleiten und am Ende hättet ihr das wahrscheinlich im Auto irgendwo, keine Ahnung, oder auf dem Feld, wäre auch gut gegangen, weil ihr gar nichts gebraucht hättet eigentlich, aber man weiß es halt vorher nicht, ne? Und die Erfahrung zeigt halt, oft ist es so und dann wird man darauf vorbereitet und ich kann mir das total vorstellen, wenn man dann so daneben steht, neben so einer Geburt, mit was völlig anderem gerechnet hat, dass man erstmal das gar nicht mitbekommt, das Kind ist schon da, ne?
Genau, ja.
Wie und aus allen Wolken fällt.
Das tat mir auch ein bisschen leid für den Pascal, weil ich ja auch immer gesagt habe, ich habe ja viel Erfahrung, Berufserfahrung und es wird lang dauern erstmal. Aber Pascal hat auch immer noch so zu mir gesagt, es war bestimmt auch meine mentale Vorbereitung, jetzt auch gerade mit der friedlichen Geburt, das war schon ein Faktor, dass einfach meine Geburt dann doch auch mit so schnell ging, so, weil ich glaube schon einfach sehr bei mir war und also es war, glaube ich, schon, es hat es mit beeinflusst, sagen wir mal so, ne?
Ja, glaube ich. Also es gibt Studien, die sagen, dass eine Geburt in Hypnose etwa 2 Stunden kürzer dauert als eine ohne Hypnose. Also es ist jetzt nicht die Welt, die das beeinflusst, aber schon so ein bisschen schon, ja. Mhm.
Doch, ich glaube auch, das wirklich, Und das ist auch was mich jetzt im Nachhinein immer noch so beschäftigt oder deswegen ist es mir auch so ein Bedürfnis, auch nochmal darüber zu sprechen und natürlich auch anderen, auch Frauen Mut zu machen, so die in der Situation sind wie ich, weil ich schon gemerkt habe, das ist einfach auch eine, ja, vorher wirklich eine Herausforderung, auch eine Belastung, so weil man da so viele Dinge entscheiden muss, so. Aber jetzt, wo ich dann auch gemerkt habe, ich habe mir schon vorher doch viele Gedanken gemacht, aber mein Körper hat mir gezeigt, also die Physiologie hat eigentlich so gesiegt, sage ich mal so, und obwohl es eine Beckenendlage war bei meinem ersten Kind. Also es war wirklich, es ging so schnell los und der Steiß von der Kleinen hat so gut nach unten ins Becken gedrückt, was ja immer zeigt einfach auch, dass das Baby auch so rum gut durchs Becken passt.
Ja, genau. Genau. Und es ist ja auch keine Komplikation. Also das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu betonen. Die Beckenendlage ist eine der natürlichen Geburtspositionen. Und es gibt Risiken, gibt es aber auch bei der Schädellage. Also es sind einfach nur andere, ne? Und es braucht deswegen geschultes Personal. So.
Genau, ja. Ja. Und in der Filderklinik haben sie auch zu mir gesagt, naja, dein Baby liegt einfach anders, aber nicht falsch.
Genau.
Und
ja,
das
genau.
ist auch wieder was
das
Tolles.
Das finde ich so.
Ja.
So wichtig.
Ja. Und da war dann tatsächlich in der Filderklinik auch das Thema mit der Geburtseinleitung gar nicht mehr, stand nicht mehr im Raum. Yeah. Weil auch da haben sie mich einfach angeguckt und gesehen, naja, es ist doch alles physiologisch. Also die Plazenta, die Durchblutung
alles
ist noch
gut.
Super, die Fruchtwassermenge ist toll, die Maße passen vom Kind. Warum brauchen wir eine Einleitung? Und die haben wir dann nicht gebraucht. Also
Und es zeigt halt wieder, dass es so wichtig ist, die Menschen halt individuell anzuschauen, also die Körper individuell anzuschauen, von der Mutter, vom Kind. Und dass das viel, viel wichtiger ist, als zu versuchen, etwas zu standardisieren, ne? Was bei der Geburt so schwierig ist sowieso. Ne?
Genau. Ja, total. Ja, doch echt. Und
toll.
Und da auch vielleicht noch ganz kurz nur, wir sind ja auch schon ein bisschen über der Zeit.
Alles gut.
Ja, genau. Also was ich ja schon auch schon vor meiner eigenen Schwangerschaft und Geburt auch schon immer aber erlebt habe, dass halt ja gerade so die negativen, ne, Geburtsgeschichten, dass da oft immer viel drüber gesprochen wird. Und wenn man so eine positive Geburt erlebt hat, und das ist ja auch das, was du wirklich mit deiner Methode ja immer auch stärkst, so dass man viel mehr davon auch berichtet und
davon erzählt. Unbedingt.
Und leider muss ich manchmal aber auch die Erfahrung machen, dass so die negativen Geschichten lieber, also ne, die finden manchmal tatsächlich auch Menschen interessanter, so und deswegen finde ich es jetzt auch so toll, dass wir hier bei dir sprechen können, weil ich weiß auch, die Menschen, die das anhören, ne, die wollen gerade auch positive Erlebnisse hören und
unbedingt
zum Thema auch Beckenendlage, genau.
Ja. Total schön. Ja, und ich danke euch natürlich, dass ihr so offen hier auch gesprochen habt. Das ist ja so ein intimes Ereignis und es ist einfach ganz, ganz toll, dass ihr auch beide da wart, beziehungsweise ihr zu dritt da wart. Also an euch alle ein ganz herzliches Dankeschön. Und es ist natürlich auch bei euch nochmal so eine ganz besondere Situation, weil du als Hebamme ja auch nochmal als Fachfrau auch hier sprechen kannst, ne? Das ist natürlich dann nochmal doppelt toll, sozusagen. Vielen Dank.
Ja, danke.
Gibt es noch irgendwas, was ihr vielleicht noch, sehr, sehr gerne. Gibt es noch irgendwas, was ihr vielleicht Frauen oder Paaren noch mit auf den Weg geben möchtet? Irgendwas, was euch jetzt noch wichtig erscheint zum Ende?
Hast du noch erstmal?
Also ich glaube, das Video, was wir von dem Oberarzt Dr. Pömer. Genau, das ist wirklich, das können wir sehr empfehlen, weil er das wirklich diese Beckenendlage auch wieder sehr natürlich beschreibt und uns auch klar gemacht hat, okay, vor 20, 30 Jahren war der Stand zur Beckenendlage einfach ganz anders. Da war das einfach normal. Auch in Österreich wurde das irgendwie, konnte man überall hingehen und heutzutage ist halt wirklich das Problem, dass man teilweise dann länger fahren muss, bis man zu einer Klinik kommt, wo man die Unterstützung bekommt. Aber wir können es aus unserer Sicht auf jeden Fall empfehlen, dass sich das lohnen kann, also sehr, sehr lohnen kann.
Und vielleicht ganz kurz dazu, das ist auch total wissenschaftlich fundiert, ne? Also das ist ja auch immer einfach was sehr Wichtiges. Ich studiere ja auch oder habe auch Hebammenwissenschaft studiert, da merkt man auch, ne, ist auch wichtig, dass es wirklich Wissenschaft fundiert ist, so wissenschaftlich.
Genau, dass man sich vielleicht nicht verrückt machen lässt von persönlichen Berichten. Die verbreiten sich natürlich sehr schnell, aber es gibt auch einfach den schönen, normalen, tollen Weg, wo das alles problemlos funktioniert. Und
ja, genau. Ja, und das ist auch der weitaus häufigere, ne? Also genau. Das auch nochmal, also in Relation zu sehen, natürlich auch in der Natur, bei Tieren gibt es auch immer mal Komplikationen, aber das ist eben sehr, sehr selten und bei uns Menschen eigentlich eben auch, ne? Also genau. Ja, meistens funktioniert es ja alles wunderbar.
Genau, ja. Mhm. Die Mehrzahl der Geburten verlaufen ja wirklich auch physiologisch. Also, ne, auch wieder, das ist ja einfach auch so wichtig. Genau, ja. Also das würde ich auch einfach nochmal so Frauen oder auch Paaren mitgeben, oder würde ich jetzt gerne nochmal so sagen, das ist einfach schon, ich glaube, eine frühzeitige Vorbereitung, gerade auch jetzt wie zum Beispiel mit deiner Methode oder auch allgemein, ist einfach total hilfreich und stärkend und wichtig. Also und nicht zu sagen, oh, ich beschäftige mich lieber nicht mit dem Thema Geburt, bis es dann soweit ist. Und wirklich einfach erstmal wirklich das Vertrauen in den eigenen Körper einfach zu haben. Und und gerade in Bezug auf die Beckenendlage sich da wirklich gut zu informieren und nicht sich da, ja, wie du auch gesagt hast, auch keine Angst machen zu lassen von irgendwie erstmal Meinungen von außen so. Genau. Ja.
Gut. Das ist sehr schön. Ich danke euch, wünsche euch alles Gute zu dritt mit eurer Familie und macht's gut. Danke.
Danke, Christine.
Danke dir.
Ja, das war es schon mit dem Geburtsbericht. Ich hoffe, er hat dir so gut gefallen wie mir und meinem Team. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, was hat sie denn da nun gemacht? Also was war das jetzt und bist neugierig geworden? Dann kannst du gerne auf den Link in den Shownotes klicken. Da findest du den Schnupperzugang zu meinem Kurs Die friedliche Geburt und kannst ganz kostenlos und unverbindlich das erste Modul dir anschauen. Ich freue mich natürlich sehr, wenn auch du Lust hast, dich mental auf deine Geburt vorzubereiten. Und wenn ich da an deiner Seite sein darf, freue ich mich natürlich auch riesig. Ich wünsche dir von ganzem Herzen weiterhin einen schönen Sommer und alles Liebe, deine Christine.